meine Spiele funktionieren immer perfekt in meinem Kopf. Das ist aber nicht die Realität, ja. Das heißt, natürlich habe ich inzwischen viel Erfahrung, mir Dinge vorzustellen, zu überlegen, das fliegt nicht, aber das ist eigentlich ganz interessant. Und dann mache ich die Augen zu, dann sitze ich hier, dann sitzt da ein Spieler, dann sitzt da ein Spieler. Dann sage ich, warum beiße ich mir jetzt auf den Fingernägeln vor? Aufregung, ist die Downtime, bis ich wieder drankomme, zu lang? Also das ist schon, das lässt man schon zusammenfließen, was für Material, was dies und jenes. Für mich ist das Spielen die schönste Freizeitbeschäftigung, die man sich vorstellen kann. Natürlich konkurrieren wir mit ins Kino gehen, Sportveranstaltungen, Sport machen, lesen, reisen. Natürlich bin ich jetzt hier ein bisschen voreingenommen, aber wo sitzen Sie aktiv da und nehmen nicht nur passiv auf, aber sind auch wirklich konzentriert auf die anderen, probieren immer wieder neue Sachen aus. Es ist ja nur ein Spiel, kann ja nichts schiefgehen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Dr. Rainer Knizia. Er ist einer der erfolgreichsten Spieleautoren weltweit und wurde für seine Arbeit bereits mehrfach mit unterschiedlichsten Preisen ausgezeichnet. Über 800 Spiele hat er in seiner Laufbahn auf der ganzen Welt veröffentlicht, darunter viele erfolgreiche Titel wie Wer war's, Herr der Ringe oder Lama. Ich wollte von ihm wissen, was ein gutes Spiel wirklich ausmacht, wie es entsteht und warum das Spielen heute vielleicht wichtiger ist als je zuvor. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Knizia, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in München treffen können, in Ihrem Büro, um über Ihre Arbeit zu sprechen, über Spiele zu sprechen und damit auch letztlich über Ihre Leidenschaft. Herzlich willkommen.
Ja, Dankeschön für Ihren Besuch. Ich freue mich auch.
Sie sind der Vater, weil Sie bezeichnen es ja auch gerne als Ihre Kinder, von inzwischen über 800 Spielen, die sich über 20 Millionen Mal auf der ganzen Welt verkauft haben. Wenn Sie so zurückschauen auf Ihre Karriere, sind das Zahlen, die Sie überhaupt fassen können? Also die für Sie sind, sind ja auch Naturwissenschaftler, Zahlenmensch, haben auch in der Bank gearbeitet. Sind das Dimensionen, die für Sie greifbar sind?
Also bei den 20 Millionen habe ich irgendwann mal aufgehört. Da darf man sich auch nicht vorstellen, dass man dann super duper Millionär wird, sondern es gibt immer nur einen kleinen Obolus pro Spiel, aber verhungern muss ich auch nicht. Ja. Also die Zahlen, wie viel verkauft wurden, sind natürlich sehr relevant, weil das zeigt ja, wie viele Menschen man erreicht. Ja. Es gibt natürlich auch Weihnachtsgeschenke, die nie ausgepackt und nie gespielt werden, weil Spiele sind natürlich ein Weihnachtsartikel. Aber es ist natürlich schon eine schöne Belohnung, dass man sieht, wie viele Spiele gehen da raus. Und das ist eigentlich das Wesentliche als jetzt das Geld dahinter. 800 Spiele sind sozusagen mehr die Leistung dahinter, weil wenn Sie Glück haben und machen ein schönes Spiel, dann verkauft sich sehr, sehr viel. Dann haben Sie Glück gehabt, natürlich auch gut gearbeitet dran. Aber in der Breite, die Welt zu erreichen mit 800 Spielen, ist wahrscheinlich das, auf das ich stolzer bin, ja. Weil das ist mein Lebenswerk, da habe ich mein Leben darin gewidmet. Und das ist einfach das, wo ich meine Erfüllung finde. Und insofern bin ich ein sehr glücklicher Mensch. Ich glaube, jeder Mensch, der in seiner Arbeit nicht arbeiten muss, sondern einfach das findet, was man machen möchte und dafür noch bezahlt wird, ist ein glücklicher Mensch, muss ein glücklicher Mensch sein. Wie soll es besser gehen?
Ich habe gerade gesagt, Sie haben auch mal für eine Bank gearbeitet, haben naturwissenschaftliche Themen studiert, sind dann auch für eine Bank eben nach Großbritannien, haben da in Summe, ich glaube, 23 Jahre gelebt. Und haben dann ja irgendwann diesen Punkt gehabt, wo sie gemerkt haben, okay, also sie haben ja erstmal nebenbei angefangen, eigentlich schon immer, seit sie denken können, spielen sie gerne, und irgendwann ging es dann los, dass sie eigene Spiele entwickelt haben. Aber irgendwann gab es den Moment, wo sie gesagt haben, okay, ich lasse jetzt meine klassische Karriere, nenne ich sie jetzt mal, beiseite und fokussiere mich voll und ganz auf das Entwickeln von Spielen. Was war denn da der ausschlaggebende Punkt? Was hat sie dazu bewegt, diesen Schritt dann zu gehen?
Ja, also ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Frage und vielleicht für viele Leute, die zuschauen und zuhören, ja auch irgendwo ganz aktuell, weil jeder überlegt ja auch, wo stehe ich gerade, will ich vielleicht springen, will ich nicht springen. Natürlich, wenn man die Liebe zum Spiel hat, wächst man trotzdem nicht auf und sagt, ich werde Spieleerfinder. Das ist insofern kein Berufsbild, obwohl es natürlich Spieleerfinder gibt. Es ist auch nichts, was man studieren kann. Also ich kann heute digitale Spieleentwicklung studieren. Digital gab es damals noch nicht. Ja. Das heißt, natürlich sucht man sich einen ordentlichen Beruf, macht ein ordentliches Studium in Anführungszeichen, Mathematik, Physik, hilft beim Denken, obwohl es ja eher eine abstrakte Größe ist, aber es sind Modellbildungen, die kann man in der ganzen Welt brauchen, wenn man ein bisschen Statistik versteht, Zahlen versteht. Das schadet bei all dem, was man in der Zeitung auch zum Teil liest, Unsinn auch zum Teil liest in den Medien, schadet es nicht, so ein bisschen kritisch dahinter fragen zu können. Aber ich weiche ab. Also ich habe eigentlich eine ganz normale Karriere angefangen. Ich bin dann nach der Uni, nach der Promotion, habe auch in Amerika studieren dürfen, zum Teil war sehr schön, und bin dann über ein Seminar, was ein Vorstandsmitglied von einer Bank an der Uni gehalten hat. Also das waren dann die Soft Skill Factors, die damals noch gar nicht so groß waren, also noch gar nicht so da waren. Und das hat mich sehr animiert, und über diesen Vorstand bin ich dann auch bei der Bank gelandet, habe ein Trainee-Programm gemacht, also weil ich ja von Bank keine Ahnung hatte, das kennengelernt, und bin dann, nachdem ja auch Computer, als ich angefangen habe an der Uni, ist der Computer zum ersten Mal gekommen. Also der Computer heißt zunächst mal, das erste Mal hatten wir eine Rechenanlage mit Lochkarten und so weiter. Also es ist ein bisschen Urzeit gewesen, aber bin dann ja auch im Systembereich, Organisation, IT gelandet zunächst mal und dann in die Unternehmensplanung mit einem McKinsey-Projekt, die die ganze Bank auf den Kopf stellen wollten, gelandet und dann auch mehr im Baufinanzierungs- und im Kreditbereich. Ja. Und da habe ich mich zunächst völlig zu Tode gelangweilt mit den Kreditaktien. Aber so langsam wächst man da rein und man versteht dann die Welt ein bisschen besser. Dann sieht man über die Akten hinaus. Ja, also ich hatte dann eine große Chance, nach England zu gehen. In England gab es eine Tochter, die ist ein bisschen schief gehangen. Und irgendwer hat die Bank gedacht, dass ich da was tun kann. War eine große Ehre. Schief gehangen ist die Tochter deswegen, weil man in England fast den gesamten Wert des Hauses als Kredit aufnehmen kann. Loan to Value heißt es so schön. Und wenn dann durch die Rezession in England die Hauspreise um 40% fallen und die Leute zum Teil noch arbeitslos werden, dann hat die Bank natürlich ein Riesenproblem, weil plötzlich ist der Wert dahinter nicht mehr da. Ja? Und dann wurde es wohl der deutschen, nicht der deutschen Bank, aber dieser deutsch basierten Bank etwas mulmig, da nur Engländer zu sehen. Dann haben sie einen Deutsch drüber schicken wollen, der soll mal gucken. Ich hatte Glück, weil die Rezession hat gedreht und die Hauspreise sind wieder hochgegangen und alles war gut. Ich habe eigentlich gar nichts dazu beigetragen und so ist es schön gelaufen. Aber ich war da zuständig für eine 300-Personen-Firma mit einem Neugeschäft. Baufinanzierung sind große Volumen von 2 Milliarden Pfund jedes Jahr. Also es war schon eine Kiste und das ist jetzt genau der Punkt, den Sie ansprechen. Und darum habe ich auch ein bisschen ausgeholt. Es hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Man steigt im Unternehmen auf, man kriegt Verantwortung, man kriegt Anerkennung. Das Gehalt steigt mit. Und das war noch zur Zeit, dass die Banker einen guten Ruf hatten. Und meine Spiele liefen als Hobby immer mit. Und ich hatte mit den Spielen in den 90er Jahren wirklich auch den Kern der Zeit, den Zahn der Zeit, wie man sagt, getroffen. Also viele meiner Klassiker, die heute immer wieder aufgelegt werden, stammen aus den 90er Jahren. Ich hatte dann das Glück, also you make your own luck, man muss auch was dazu beitragen, braucht das Glück, relativ früh mit Modern Art den Deutschen Spielepreis zu gewinnen. Da kriegt man natürlich dann Sichtbarkeit, da öffnen sich ein bisschen die Türen. Das hilft natürlich dann, diese Spielekarriere voranzutreiben. Und dann kam ich wirklich zu dem Punkt, den Sie ansprechen, okay, Ich habe es immer geliebt, auf zwei Füßen zu stehen, nämlich die Spiele zu machen. Ich bin früh aufstehen oder früh um 4, erstmal ein bisschen Spiele machen. Und wenn dann die Meetings im Geschäft abends um 6 immer länger gingen, sage ich, brauchen wir wirklich so ein langes Meeting? Nicht, weil ich dem Geschäft abgewandt war, aber weil ich sagte, da gibt es noch was anderes, was ich tun möchte. Also es ist schön, auf zwei Füßen zu stehen. Aber ich habe gemerkt, dass ich es nicht mehr tragen kann, weil ich bin mehr der Mensch, der eine Sache lieber richtig macht, als so auf 1000 Hochzeiten zu tanzen. Und dann habe ich mir das sehr, sehr gut überlegt. Ich weiß noch, dass ich mit einem Freund einen Urlaub in Spanien gemacht habe und mich da mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, ist das die richtige Entscheidung? Weil ich habe mir nichts vorgemacht. Wenn man aus dem Management herausspringt, dann kann man nicht sagen, jetzt habe ich mal 2 Jahre Spiele gemacht, jetzt will ich wieder zurückkommen. Das geht einfach nicht. Also mir war klar, entweder ich konzentriere mich jetzt ganz aufs Management, versuche nach oben zu steigen, dann werden die Kisten größer, dann habe ich keine Zeit mehr. Oder ich folge dem Herzen und nicht dem Geld und habe mich dann sehr bewusst entschieden, mir diese Freiheit in Anführungszeichen zu schenken. Ich habe es nie bereut und das ist ja genau das, was ich einleitend sagte. Alles, was ich im Beruf gemacht habe, vor Spiele, hauptberuflich, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, hat mir sehr viel aufgebracht, die ich nicht missen möchte. Aber letztlich wusste ich und weiß es heute noch viel mehr, dass meine Heimat bei den Spielen ist und die habe ich glücklicherweise gefunden und glücklicherweise die richtige Entscheidung getroffen. Aber sie war wohl überlegt, aber man muss auch sagen, sie war kein Sprung ins kalte Wasser. Weil ich war damals als Spieleautor etabliert, ich hatte ein paar Preise gewonnen, ich hatte ein paar Spiele, die zumindest ein bisschen was an Einkommen brachten und ein goldener Handshake von der Bank hat auch nicht geschadet. Also insofern, das hat alles sehr gut und sehr überlegt geklappt. Ich habe mein Leben mehrmals ein bisschen geändert und jedes Mal, also ich bin nach Amerika zum Studieren gegangen, das war ein ziemlich radikaler Schritt damals. Ich bin dann nach England gegangen, zunächst für 18 Monate, sie haben gesagt, da sind dann 23 Jahre draus geworden. Ich habe dann diese Wendung genommen, für den Spielebereich zu springen. Das waren alles ziemlich krasse Wendungen, aber diese Wendungen erfrischen und letztlich bringen sie einfach noch eine Bereicherung fürs Leben. So, jetzt habe ich eine lange Antwort gegeben, aber ich habe nicht versucht, Ihren Weltrekord von 25 Minuten pro Antwort zu brechen.
Sie haben gesagt, auch während der Bankzeit, während der Zeit Ihrer Bankkarriere, hatten Sie schon erste Erfolge auch mit Spielen. Gab es denn da so ein erstes Spiel, bei dem Sie gemerkt haben, ach ja, da kommt jetzt wirklich auch Anerkennung? Sie haben gesagt, es gab dann auch erste Preise für bestimmte Spiele. Was war denn so das erste Spiel, bei dem Sie gemerkt haben, das funktioniert wirklich?
Ich glaube, so kann ich die Frage gar nicht beantworten. Ich habe ja als Kind angefangen, Spiele zu entwickeln, weil ich in der Kleinstadt aufgewachsen bin. Der Einzige, der Spiele verkauft hat, war der Friseur. So eine kleine Ecke, Taschengeld hat nicht gereicht, Spieleauswahl hat nicht gereicht, selber gebastelt, nur um mit Freunden zu spielen. Die ersten primitiven Versuche zu sagen, jetzt schicke ich mal was nach Ravensburg, das ist sozusagen der Name, der einem einfällt. Dann habe ich schöne, ermutende Absagen bekommen, aber das ist dann eher eine Public Relations-Sache, als dass sie ernsthaft hingeguckt haben. Das ist ja auch völlig klar. Das heißt, ich habe sehr lange Zeit gar nicht an das Veröffentlichen gedacht. Und dann hatte ich natürlich einen enorm reichen Fundus. Und das war zu meiner Münchner Zeit damals auch. Und dann bin ich mutig geworden und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich mal auf die Messen und spreche die Verlage an. Und dann hatte ich Glück, dass ich natürlich mit diesem Fundus auch ein paar Treffer gelandet hatte. Und so sind dann gleichzeitig 3 Sachen rausgekommen. Nämlich beim damals noch sehr kleinen Hans im Glück Verlag in München, mein erstes Goldrausch. Dann bei einem Verlag aus der Frankfurter Gegend, ein Digging. Das sind zufällig dann 2 gleiche Themen geworden, obwohl ich andere hatte. Der Verlag hat es dann noch geändert. Und bei Hugendubel haben wir ein Spielebuch rausgegeben. Ich bin eigentlich kein Buchautor. Also ich kann nur schreiben, wenn ich wirklich was zu sagen habe. Aber da hatte ich viel zu sagen, weil ich halt da viele Spiele reingepackt habe, die man mit normalem Material spielen kann. Ja, das ist dann auch ins Japanische, sogar ins Russische und so weiter übersetzt worden, dieses Buch. Und das macht einen eigentlich sehr stolz. Und das ist mein erstes Spiel, hier ist die Schachtel und so. Das heißt, dass es funktioniert, war gar nicht so die Überlegung, weil damals war es ja noch gar nicht, ich will springen und was machen. Aber es ist einfach dieses wunderbare Erlebnis, von dem man eigentlich gar nicht so richtig träumen kann. Jetzt habe ich selber ein Spiel, jetzt haben die veröffentlicht, jetzt habe ich selber ein Buch geschrieben. Also ich habe natürlich mit der Dissertation auch ein Buch geschrieben, aber das war dann nochmal was anderes. Und so ein nächster Schritt war dann, hoi, jetzt mache ich aber zu, ich glaube, das war damals Fix und Foxy oder Mickey Mouse. Oh, jetzt mache ich zu solchen Sachen, die mich als Kind fasziniert haben, jetzt mache ich dazu Spiel ja als nächster Schritt. Das war schon alles sehr, sehr begeisternd. Also weniger, das funktioniert jetzt wirklich, sondern es lief halt so. Und ich habe es ja entwickeln lassen und ich habe ja nie sagen müssen, ich muss jetzt da wohin, sondern ich kam da einfach an.
Das Entwickeln von Spielen ist ja erstmal was, was man klassisch vermutlich, vielleicht korrigieren Sie mich gleich, was man klassisch eigentlich nicht lernen kann. Sie haben sehr früh damit angefangen, Sie haben wahrscheinlich vieles ausprobiert und dann haben Sie vielleicht auch mit Freunden oder so das mal angespielt und gemerkt, oh, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Aber wie kam denn das, also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, sich hinzusetzen mit einem weißen Blatt Papier und sich dann zu überlegen, ich habe vielleicht ein Szenario im Kopf, vielleicht eine Welt, in der das Ganze stattfinden soll, vielleicht ein, zwei Charaktere und dann passiert da irgendwie was und am Ende ist ein Ziel zu erreichen, das die Spieler dann vielleicht auch kompetitiv erreichen wollen. Wie sind Sie denn da am Anfang rangegangen und hat sich das über all die Jahre irgendwie verändert, wie Sie in diesen Prozess hineinsteigen?
Jetzt laden Sie mich zu einer langen Antwort ein, weil das sind viele Aspekte dabei. Also zunächst mal ist das Wunderbare an unserer Branche, der Spielebranche, dass wir lauter, ich nenne sie immer, viele bunte Vögel haben. Jeder kommt mit der Liebe zum Spiel und da sind viele Chaoten dabei, die dann keine Firma führen können oder eine chaotische Firma führen. Aber die kommen alle mit der Liebe zum Spiel. Das ist ganz anders, als wenn sie in der IT-Branche sind oder in der Banking-Branche. Da sind es alles so geradlinige Kamine, wo man hochfährt. Und das sind ganz unterschiedliche Charaktere. Und dann ist es natürlich ein weltweites Szenario mit verschiedenen Kulturen. Also jetzt ist es eine sehr faszinierende Umgebung, die da ist. Und letztlich findet man über die Liebe zum Spiel zu dem. Also es ist ja nicht so, dass man sich das aufzwingen muss, sondern manche Leute können eben Spiele erfinden. Das weiß man vielleicht gar nicht. Das muss man in sich entdecken, ja. Und die Mathematik, die Physik, das Spielen hängt ein bisschen zusammen. Andere Leute können Violine spielen. Ich habe mal Akkordeon gelernt. Da war ich völlig ungeeignet. Also ich habe es ein paar Jahre gelernt. Es hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Und ich hätte nie was zu was bringen können. Ja, also das merkt man ja. Und der andere fängt halt an mit Violine oder Klavier oder sonst was und merkt, dass er da der Virtuose wird. Ja, also das ist einfach eher ein, wo fühlt man sich hingezogen. Die andere Aussage ist natürlich, wenn man früh anfängt, das ist ja bei Tennisspielern und bei allen diesen erfolgreichen Stars letztlich der Fall, die fangen früh an. Und da gibt es, ich glaube, Malcolm Gladwell hat es gesagt, man muss 5.000 oder 10.000 Stunden investieren, um Meister zu werden. Ja, ja, und da habe ich früh angefangen. Und natürlich, und jetzt im letzten Teil Ihrer Frage, natürlich macht man es am Anfang so ein bisschen unsystematisch, will ich sagen. Und bei mir war es ursprünglich so, dass mich immer das Thema fasziniert hat. Dann habe ich über das Thema nachgelesen und dann habe ich versucht, wie kann ich jetzt das in ein Modell umbauen, also in ein Spiel. Also so theoretisch bin ich ja nicht hingegangen, sondern habe es halt einfach gemacht. Ja. Und dieses lange Probieren und die Erfahrung und dann natürlich auch das Spielen von anderen Spielen, ist ja klar, man muss ja wissen, was ist, da lernt man ja auch, wie funktionieren diese Sachen. Das hat mich eigentlich dahin geführt. Heute, wir feiern unser 40. Firmenjubiläum dieses Jahr. Heute läuft der Prozess natürlich ein bisschen anders, ein bisschen professioneller, ein bisschen strukturierter ab. Jetzt nehme ich Ihnen wahrscheinlich eine Frage vorweg. Wie läuft es denn heute? Also kurze Unterbrechung, kommt die nächste Frage, dass ich nicht ewig rede. Das innovative Entwickeln, also mein Anspruch ist ja, ich möchte was Innovatives. Und diese Einsicht, die ich hatte, die ist ganz trivial, wenn man sie hört, aber das war für mich eine fundamentale Einsicht. Wenn ich mit was anfange, was innovativ ist, habe ich die beste Chance, auch wo rauszukommen, was dann innovativ ist. Weil das Schlimmste, was man machen kann, so Spiele entwickeln, ist für mich eine Kunst. Es ist keine Wissenschaft. Es ist kein Handwerk. Das heißt, wenn ich mir eine Methode zurechtlege und sage, da fange ich an, trampel immer den gleichen Pfad entlang und dann kommt ein Spiel raus, ja schon. Aber es kommt immer der gleiche Typ von Spiel raus und irgendwann kopiert man sich immer nur selber. Das heißt, man muss sich genau zwingen, von diesem Faden wegzukommen. Und das Zwingen ist einfach, mit was Neuem anzufangen. Und das ist ein inneres Zwingen. Manchmal wird man auch von außen gezwungen. Da kam dann mit, ich habe Ravensburger schon erwähnt, Ravensburger ist unser bester Kunde. Und wir arbeiten sehr erfolgreich mit Ravensburger zusammen. Wir haben über 100 Spiele bei Ravensburger gemacht. Ja, das ist schon auch eine Größe. Aber mit Ravensburger haben wir zum Beispiel dann, weil die auch groß genug dafür sind, ganz am Anfang schon digitale Spiele gemacht, wo der Spielplan mit leitenden Farben ausgestattet war. Ich weiß noch, dass wir, das war schon in England, eine Innovationsfirma hat das gemacht, sagt, da fasst du den Spielplan an und hier fasst du die Batterie an und ziehst durch diesen Strom durch und dann leuchtet die Lampe. Mach doch mal ein Spiel draus. Und dann sagt man sich, naja, jetzt muss ich ja begründen, warum ich da hinfasse. Dann macht man mehrere Knöpfe, dann kann ich mich entscheiden. Dann ist auch begründet, ich fasse die Figur an und ich sage, jetzt will ich kämpfen oder jetzt will ich weglaufen. Und so entwickelt sich dann ein Spiel und das zwingt einen, was zu machen. Als die Mobilspiele, also die Handyspiele kamen, ist man plötzlich gezwungen, aus so einem riesen kleinen Bildschirm, ohne dass die Leute Regeln lernen wollen, wieder was zu machen. Dann habe ich mich mit Kinderspielen abgegeben, weil ich ja nicht nur an einer Stelle tiefer bohren wollte, sondern das ganze Spektrum abdecken wollte. Naja, die Dreijährigen packen das natürlich ganz anders. Dann gehen sie in den Kindergarten, spielen sie einen Prototyp, der wird erst mal abgelutscht. Und das heißt, diese Erfahrung, möglichst viele verschiedene Dimensionen aufzunehmen und sich dann einmal durch Änderungen von außen, neue Produktionsmethoden, ultraviolettes Licht kann man plötzlich einbauen und so, sich immer wieder zwingen oder zwingen zu lassen. Und ich liebe diese Herausforderung, weil ich weiß, da kommt dann was Innovatives raus, sich auf die einzulassen und sich im Grunde genommen immer wieder selbst neu erfinden. Weil ich kann mich nicht auf meinen Lorbeeren von den 90er Jahren ausruhen. Natürlich werden die wieder neu aufgelegt. Und jetzt mit Kickstarter, Crowdfunding, eine ganz neue Dimension. Aber es geht darum, heute relevant zu bleiben. Und was heute für die Leute, und ich wende mich ja nicht an die Insider, natürlich auch, die schreien am lautesten, die sind die Multiplikatoren, aber die Verkaufszahlen kommen nicht über die Insider, sondern ich möchte das breite Publikum erreichen. Und die haben natürlich heute einen anderen Anspruch als ein Spiel als vor 30 Jahren oder 20 Jahren oder 10 Jahren. Und es ist auch ganz andere Dinge, die heute in der Welt relevant sind. Ja, ich will das, was für mich in meiner Welt als Kind, als Teenager, als älterer Mensch relevant ist, das möchte ich auch im Spiel erfinden. Ich will da nichts Langweiliges annehmen. Das spricht mich ja gar nicht an. Und das sind Herausforderungen, die ich immer bewusster wahrnehme. Und jetzt könnte ich noch über Marken reden und all die Entwicklungen im neuen Bereich. Aber jetzt höre ich mal auf, dass Sie wieder ein Wort reinkriegen.
Ja, aber da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil jemand, der jetzt vielleicht hier und da mal ein Spiel spielt, also der jetzt nicht derjenige ist, der wirklich sehr viel spielt. Also es gibt ja verschiedene Zielgruppen, könnte ich mir vorstellen. Es gibt diejenigen, die schon ganz gespannt auf das nächste Spiel warten. Dann gibt es diejenigen, die fahren mal irgendwo in Urlaub hin und gehen in ein Spielwarengeschäft oder ein Spielegeschäft, um sich noch was zu kaufen, was man dann mit Freunden dort spielen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die gelegentlich spielen, vielleicht auf die Klassiker zurückgreifen, die vielleicht jeder kennt, weil ich hier gerade irgendwo das Logo gesehen habe, Monopoly zum Beispiel. Ich glaube, hier irgendwo war das.
Ah ja, wir haben unsere Untersetzer, da haben wir unsere Spiele drauf und haben mal ein elektronisches Monopoly gemacht. Genau, auch eine Herausforderung.
Ah ja. Genau. Aber genau. Und dann möchte man ja aber schon, wenn man jetzt was vollkommen Neues entwickelt und was jetzt vielleicht, da kommen wir, wie gesagt, gleich noch dazu, die Marken, also wir haben auch zum Beispiel ein Herr-der-Ringe-Spiel gemacht als eine sehr bekannte Marke. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, man macht was, was autark ist, was keine bekannte Marke ist, was keine bekannte Wiederauflage eines Spiels ist, das jeder kennt. Wie sticht man denn da so aus der Masse heraus, dass auch diejenigen, die jetzt nicht wissen, wer sie sind und dass das ein Spiel von ihnen ist und dass sich es vielleicht lohnt, es auszuprobieren, dass auch die dann sagen, ah ja, vielleicht greife ich heute mal nicht zu dem, was ich schon kenne, sondern nehme wirklich das andere.
Ja, das ist die große Kunst. Das fragen die Marketingleute immer wieder. Ich habe so ein bisschen ein gestörtes Verhältnis, ist falsch, aber so ein bisschen ein kritisches Verhältnis zu Marketingleuten, weil die wissen im Nachhinein immer alles zu erklären, aber nach vorne ist ein bisschen schwieriger, ja. Das heißt, ihre Frage ist ja, wie nehme ich das jetzt auf, ja, oder was sehe ich denn da oder wie kann ich denn auch jetzt herausstechen aus dieser Vielfalt. Das ist natürlich das, wie die Verlage auf mich immer zukommen und sagen, ja, wir wollen was, wir haben so viele Neuerscheinungen im Markt, wir brauchen was, was wirklich raussteht. Das sagt mir jeder Verlag, aber es kann nicht jeder herausstehen, weil dann stehen sie alle wieder da. Das heißt, das ist vom Prinzip ein sehr nachvollziehbares, aber ein unmögliches Bestreben. Drum versuchen die Leute ja, sich einmal über bekannte Marken, die da drauf gesetzt werden, oder also Marken aus dem Spielebereich oder auch über Charaktermarken, Sie haben Herr der Ringe gerade erwähnt, dann sich sozusagen aufzuladen. Funktioniert aber auch nicht immer. Harry Potter zum Beispiel war sehr stark overmerchandised. Das heißt, es gab einfach zu viel und damit wurden die Leute dann meistens auch, also die Verkäufer, die Händler nicht glücklich. Nichts gegen die fantastische Marke Harry Potter, aber das sind halt Phänomene, die dann entstehen, weil sagt, es ist so stark, da stürzt sich jeder drauf. Aber sie haben mich ja nicht nach Marken gefragt und sie haben mich auch nicht nach dem gefragt, wie man es auflädt, sondern was mache ich mit einem normalen Spiel? Das ist sehr schwer, weil man füllt zum Teil die Kategorien der Verlage, die haben halt eine Reihe von Kartenspielen, die wollen jedes Jahr zwei neue haben und dann haben sie eine Kinderspielserie und dann kommen die größeren und dann wollen sie die ganz komplexen für die Kickstarter mit den Miniaturen drin und so weiter. Es ist sehr schwer, sich da abzuheben. Es ist genau das, den Zahn der Zeit herauszukitzeln. Im Grunde genommen gibt es dafür kein Erfolgsrezept, weil wenn man es hätte, dann hätte es jeder und dann geht es wieder nicht, weil wenn jeder, also wie hebe ich mich ab? Es ist auch ich frage auch immer wieder die Verlage, ja, wie bildet ihr denn Marken, neue Marken? Ja? Und die Antwort ist eigentlich sehr unbefriedigend, aber wohl die Realität. Die sagen, naja, wir nehmen 10 Spiele, Neuheiten dieses Jahr, wir schmeißen die alle hoch und hoffen, dass eins fliegt. Und wenn eins fliegt, dann bauen wir das zu einer Marke aus. Also, und das ist auch, wie wirklich erfolgreich Spiele entstehen. Es ist, natürlich muss es ein gutes Spiel sein. Aber ich kriege ja sehr häufig Ablehnungen von Verlagen. Die meisten Spiele, die am Ende werden abgelehnt. Ja, es ist nicht so, dass die mir alles aus der Hand reißen. Die sagen, das Spiel macht wirklich Spaß. Das Spiel ist gut ausgereift, gut getestet. Alles schön. Aber wo steht das jetzt nochmal raus? Ja, das ist die große Kunst. Und das ist eben das, wo dann man ein Quäntchen Glück braucht. Also ich habe vorher schon gesagt, you make your own luck. Das heißt, ich muss eigentlich alles schon reinstecken und ich muss das in Anführungszeichen perfekte Spiel machen, aber das ist noch keine Garantie. Und manchmal hat man Glück und dann nimmt man es auch. Also es ist jetzt eigentlich auch so ein Hochwerfen, sage ich mal. Ich mache ja viele Spiele und bringe den Verlagen unter. Natürlich, wenn ich jetzt zu einem großen Verlag gehe oder auch zu einem etablierten Crowdfunder, oder mit einer Marke drüber, also Charaktermarke wie der Ringe, weiß ich natürlich, dass da mehr läuft, als wenn ich zu einem kleinen Nischenverlag. Mir liegt es aber vor allem daran, schöne Spiele zu machen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe einen kleinen Verlag, dem sein Herz ist da, der kann sich auch keinen Flop erlauben, der ist mit Herz und Seele bei diesem Spiel, dann weiß ich, dass da was, ein schönes Spiel daraus wird. Ob das dann Welterfolg wird, ist dann etwas unwahrscheinlicher beim kleinen Verlag, aber man hat ein schönes Spiel. Und dann gibt es eben immer wieder beim Hochschmeißen die Zufälle. Ich will Ihnen mal einen Zufall nennen. Lama. Lama ist ein kleines Kartenspiel. Das hatten wir zuerst beim polnischen Verlag. Da hieß es noch Mosquito. Das war unser Titel. Das ist jetzt auch ein bisschen wie sowas dann reift. Mosquito. Es ist ein relativ einfaches Legespiel, aber das kitzelt so ein bisschen. Spiele ich jetzt weiter und ziehe noch eine Karte, weil ich nicht kann, dann wird es mein Ergebnis noch schlechter. Oder steige ich lieber aus? Und aber hätte ich vielleicht doch weiterspielen sollen, hätte ich alles loswerden können. Also dieses interne, aber ganz leicht zu fassen, aber jedes Mal wieder, hätte ich es doch anders gemacht. Ja. Und das haben wir in Polen rausgebracht. Das war da vernünftig erfolgreich. Und dann haben wir die Amigo, also Amigo-Spiel in Spreizeit angesprochen. Die haben noch ein bisschen rumgemeckert, dann haben wir es ein bisschen vereinfacht, ein bisschen streamlined gemacht, ist dadurch auch besser geworden, glaube ich. Besser ist ja immer so eine Einschätzung. Und dann kam Amigo, der Verlag, und hat gesagt, naja, Mosquito ist aber nicht gerade ein Sympathieträger. Machen wir doch ein Lama draus. Und das war ein ganz wesentlicher Beitrag. Und dann hatten wir ein wirklich schönes, solides Spiel. Hätte man auch sagen können, ja, spielt sich, ist ganz fantastisch, aber was fliegt jetzt? Und dann wird es plötzlich zum Spiel des Jahres nominiert und so ein kleines Spielchen und plötzlich verkauft es dann von Anfang an über 1 Million Stück. Und natürlich, sobald so eine Sichtbarkeit kommt, also sobald ein Anfangserfolg da ist, springen natürlich alle auf den Wagen auf. Das heißt, dann haben wir sehr viele Auslandsausgaben. Und das ist dann, wieso manchmal ein Trend auch entsteht. Dieses Kartenspiel kann jetzt keinen Trend setzen, weil es eben nicht so. Wenn Sie ein Trivial Pursuit haben, dann ist es ein Trend. Wenn Sie ein Escape- oder Exit-Spiel haben, dann ist es ein Trend, weil dann springen alle mit drauf. Oder Storytelling-Spiele. Aber das heißt, Sie brauchen am Anfang im Grunde genommen dieses Quäntchen Glück, dass so die ersten 3-4 Rezensionen und die ersten 3-4 Sachen gut laufen, dass die ersten Verkäufe gut laufen und dann nimmt jeder wahr und dann wird es eine self-fulfilling prophecy. Also dann läuft es fast von selber. Aber bisher haben mich gefragt, wie macht man das? Man drückt sich die Daumen.
Bei so einem Spiel gibt es unglaublich viele Faktoren, die ich jetzt mal als Laie nur so von außen betrachten würde. Die Spieldauer, die Komplexität. Ist es eher ein Spiel, wo ich schnell durch bin und dann dafür immer wieder das gleiche Spiel spiele? Oder ist es eins, womit ich erstmal stundenlang beschäftigt bin? Ist es eins, wo ich zu zweit spiele? Ist es eins, wo ich mit ganz vielen Menschen spielen kann? Ist es ein Brettspiel? Ist es ein Kartenspiel? Wie auch immer. Wie gehen Sie da denn am Ende ran, um herauszufinden, was jetzt gerade das ist, woran Sie einmal arbeiten wollen und was vielleicht auch für einen bestimmten Auftrag vielleicht sogar das Richtige ist?
Ja, gut. Sie haben schon angesprochen, es gibt diese zwei Dimensionen letztlich, frei zu arbeiten. Das macht natürlich schön Spaß. Oder man kriegt ein konkretes Briefing. Das wird man im Wesentlichen brauchen, wenn man Charakterlizenzen macht. Also ich kann jetzt kein Star Wars-Spiel machen, wenn nicht der Verlag schon die Lizenz mit den Garantien und alles hat. Also das kann ich nicht allein machen. Aber jetzt mal zur anderen Seite, wenn ich frei entwickle. Ich bezeichne meine Spiele ja als Kinder. Und da ist schon was dran. Ich kann klug daherreden, ich habe keine physischen Kinder. Leiblichen Kinder heißt es, glaube ich. Ich glaube, man kann ein Kind nicht hinzwingen, wo es hin soll, sondern man kann es eigentlich nur fördern und man kann es sich entwickeln lassen. Das ist genau auch, was mit den Spielen passiert. Ich muss ja mein Spiel, wenn ich eine neue Idee habe und wir das dann erstmal, ich das im Kopf durchdenke, im Kopf spiele und dann irgendwann mal der erste Prototyp auf den Tisch kommt, um es zu spielen. Ich muss es ja nicht irgendwo hinzwingen, sondern ich schaue, aha, ich hatte mir es so vorgestellt, aber da geht es viel besser. Und so lasse ich das Spiel sich entwickeln, wenn ich frei bin, wenn ich kein Briefing habe. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob jetzt aus diesem Kartenspiel dann doch ein Plättchenspiel oder ein kleines Brettspiel wird. Da habe ich zum Teil riesige riesige Erlebnisse gehabt, wie ein Spiel am Anfang angefangen hat. So hätte ich nie angefangen, um da rauszukommen, aber ich wusste es ja nicht. Das heißt, hinschauen. Gucken beim Testen, was macht Spaß, geht es, sich nicht in Sachen verlieben, stecken bleiben, liegen lassen, was anderes machen, nochmal zurückkommen, entweder dann in die Kiste schmeißen, weg oder dranbleiben. Das ist ein sich entwickeln lassen, aber natürlich auch von vornherein schon wissen, ich fange nichts an, was sich nicht verkaufen lässt. Also ein Sportspiel zu machen, ist schon mal schwierig. Das ist auch wieder so eine self-fulfilling prophecy des Handels, weil er sagt, naja, Sportspiele laufen nicht. Hat aber auch eine Begründung, weil Sport ist dynamisch und Sport ist Aktivität und Sport ist nicht da. Und wenn ich dann sitze und versuche, ein Fußballspiel nachzuziehen, wie mache ich jetzt das? Das ist einfach nicht Sport. Ja? Das ist sehr schwierig, sowas rüberzubringen. Natürlich kann ich ein Sammelkartenspiel machen, wo alle Fußballer drauf sind. Das ist ja was anderes. Ja? Das heißt, natürlich spielt da bei mir schon im Hinterkopf mit, kann man es verkaufen, kann man es nicht verkaufen. Und das ist oftmals bei den Tests so, dass meine Tester dann sagen, ja, macht doch Spaß. Aber ich sage, schaut's her. Das hebt sich gar nicht ab, sondern das ist nicht mal da oben, wo die anderen sind, sondern das ist ein bisschen weiter unten. Das würde vielen Leuten Spaß machen, aber das nimmt mir keinen Verlag ab, das keine Redaktion ab. Dann höre ich halt auch auf. Ja? Also da muss man halt auch Realist sein. Ansonsten erlebt man oft sein blaues Wunder, was beim ersten Testen rauskommt. Und man also mit all dieser Erfahrung, die ich ja inzwischen gesammelt habe, man kann Spielspaß, und um den geht es ja letztlich, da kein Sendungsbewusstsein dahinter. Es gibt ja auch edukative Spiele. Im Grunde genommen ist es Spielspaß. Der lässt sich nicht am Reißbrett entwickeln, der lässt sich nicht ausrechnen, den muss man erleben. Insofern ist Spielentwickeln neben dieser analytischen Arbeit und der Modellbildung, ist es vor allem natürlich auch Spieltesten. Wir spielen sehr, sehr häufig, sehr, sehr viel. Und das ist so ein Zwei-Stufen-Prozess. Jetzt bin ich wieder abgewandert, wollten Sie nachfragen vielleicht. Zunächst mal findet sich's im Kopf statt. Und die zweite Stufe ist dann eben das Spielen, aber das ist auch ein Zwei-Stufen-Prozess. Ich habe einen Kreis von Freunden, Bekannten um mich herum, die aber alles sehr erfahrene Spieler sind. Mit denen gehen wir die Spiele an. Aber wenn ich natürlich ein Kinderspieler mache, muss es irgendwann auch die Realität der Zielgruppe haben. Dann gehe ich Kindergarten, Schule, bei Bekannten werden dann die Kinder, müssen dann herhalten. Und das ist sozusagen dann mit dem Zielpublikum noch zu spielen, um es dann abzurunden. Das spielt alles so irgendwie mit hinein. Jetzt habe ich eine lange Antwort gegeben. Die Leute erinnern sich schon gar nicht mehr, was die Frage war wahrscheinlich, aber ich lasse sie mal weitermachen.
Ja, da vielleicht nochmal nachgefragt. Sie haben gerade das Testspielen angesprochen, wo Sie ja Menschen zusammenbringen, um dann auszuprobieren, ob das dann überhaupt funktioniert. Gibt es denn da auch Momente oder gab es da Momente, wo Sie eigentlich der Meinung waren, jetzt haben wir da wirklich was richtig Gutes gemacht und dann merken Sie nach ein, zwei Stunden, wo es dann tatsächlich zum ersten Mal von Externen gespielt wird, dass es überhaupt nicht funktioniert?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist sozusagen the moment of truth. Meine Anglizismen sind immer überall drin. Also ein Moment der Wahrheit, der da kommt. Meine Spiele funktionieren immer perfekt in meinem Kopf. Das ist aber nicht die Realität, ja. Das heißt, natürlich habe ich inzwischen viel Erfahrung, mir Dinge vorzustellen, zu überlegen, das fliegt nicht, aber das ist eigentlich ganz interessant. Und dann mache ich die Augen zu, dann sitze ich hier, dann sitzt da ein Spieler, dann sitzt da ein Spieler. Dann sage ich, warum beiße ich mir jetzt auf den Fingernägeln vor Aufregung? Ist die Downtime, bis ich wieder drankomme, zu lang? Also das ist schon, das lässt man schon zusammenfließen, was für Material, was dies und jenes. Und das ist so eine, wann gehe ich zum Prototyping? Wenn ich mich zu lange in mein Spiel verliebe, geistig, dann hänge ich sehr viel Zeit dran, um dann die Realität doch ganz anders wahrzunehmen. Wenn ich aber nicht genug investiere, dann habe ich nicht genug, um die Feasibility wirklich dann auch herauszubekommen. Aber das ist schon wirklich so. Es kommt dann auf den Tisch und wir spielen es und am Anfang scheppert es gewaltig. Es ist eigentlich selten, dass es sozusagen gar nicht funktioniert, sondern dass man sagt, ah ja, da ist ja ein Aspekt und da können wir was machen, das müssen wir ganz wegschneiden. Also am Anfang scheppert es wirklich, dass man sehr viel redesignt. Aber wir haben ja irgendwo unseren innovativen Punkt, unsere innovative Sache. Die Gefahr ist sehr häufig, dass die Tester dann sagen, ist doch schön, passt, wollen wir machen. Ja? Und ich sage, na, es passt noch nicht, ich kenne ja die Realität bei den Redaktionen. Das heißt, ich bin, glaube ich, mein schlimmster Kritiker, aber so soll es ja auch sein.
Jetzt haben gute Spiele ja oftmals sowas, ich nutze jetzt mal das Wort, auch wenn es eher negativ konnotiert ist, aber in dem Fall meine ich es eher positiv, so einen gewissen Suchtfaktor. Also die Spiele, die einen dann reinziehen, wo man dann auch nicht mehr aufhören kann, wenn man es dann einmal verstanden hat, dann auch weitermachen möchte und dann teilweise ja sogar stundenlang damit beschäftigt ist. Ist das was, was man, sind Sie ja Naturwissenschaftler, was man irgendwo auch kalkulieren kann oder wie denken Sie den Aspekt am Ende mit bei so einem Spiel?
Der Suchtfaktor ist natürlich ein Thema, passiert natürlich in sehr vielen Bereichen. Wenn ich zu viel Schokolade esse, dann ist das eine Sucht, ich muss jetzt nicht in die einzelnen Bereiche gehen, wo die Leute es übertreiben. Übertreiben ist nie gescheit. Der Übertreibungscharakter, der Suchtcharakter im Brettspielbereich ist jetzt nun nicht so stark gegeben. Weil wir spielen mit anderen Menschen, ich muss immer andere Menschen finden, wir spielen zusammen, es ist eine Gemeinschaft da. Es ist ja nicht nur die Konzentration auf das Spiel, sondern das sich gegenseitig austauschen. Und wenn der halt kommt, lass uns nochmal spielen und die dann sagen, jetzt haben wir keine Lust mehr, dann wird halt nicht mehr gespielt. Ja. Also ich glaube, das ist schon, ich kenne viele, die wirklich mehrmals die Woche Spielerunden haben, aber das ist ja ein soziales Element. Also da muss man auch sagen, wo geht's hin? Ich glaube, der Suchtfaktor tritt deutlich häufiger bei digitalen Spielen auf. Weil da brauche ich ja nur den Bildschirm aufmachen, das Ding machen, da spiele ich. Natürlich, ich meine, das ist ja so ein gewisser Widerspruch. Ich versuche ja kein Spiel und auch die Leute, die digitale Spiele machen, die versuchen ja kein Spiel zu machen, das man einmal spielt und langweilig wird und weglegt. Die wollen natürlich, dass es gut ist. Weil das Gute drückt sich ja dadurch aus, dass ich es wieder spiele. Und die Verlage kommen auch mehr. Wiederspielreiz. Ich will es nicht nur einmal spielen. Das heißt, natürlich bauen wir es so hin, wie eine Schokoladenfirma es natürlich so hinbaut, dass mir die Schokolade schmeckt und dass ich sie wieder kaufen möchte. Ja? Also ich glaube, das ist ein ganz normaler Faktor, der in manchen Bereichen natürlich deutlich stärker ausgezeichnet ist und natürlich jetzt durch die digitalen Spiele auch mehr in den Spielbereich hineinkommt. Die Glücksspiele gehören Gott sei Dank nicht zu unserem Metier. Da gibt es ja auch viel Sucht. Da geht es natürlich dann um Geld, da geht es natürlich dann nochmal deutlich schlimmer in die Existenzen rein. Also ich glaube, man durchs Brettspielen verliert man seine Existenz nicht und man verliert in der Regel auch seinen Job nicht, weil das ist irgendwie, für mich ist das Spielen die schönste Freizeitbeschäftigung, die man sich vorstellen kann. Natürlich konkurrieren wir mit ins Kino gehen, Sportveranstaltungen, Sport machen, lesen, reisen, aber natürlich bin ich jetzt hier ein bisschen voreingenommen. Aber wo sitzen Sie aktiv da? und nehmen nicht nur passiv auf, aber sind auch wirklich konzentriert auf die anderen, probieren immer wieder neue Sachen aus. Es ist ja nur ein Spiel, kann ja nichts schiefgehen. Das heißt, es ist eigentlich eine wunderbare Atmosphäre, die einem durch das Spiel geboten wird. Ich sage, ich plädiere ja nicht dafür, dass die Leute nur noch spielen sollen, das wäre ja wieder der Suchtfaktor, sondern es ist einfach eine wahnsinnig schöne Beimischung für die Freizeit, die die einen mehr und die anderen weniger nutzen. Und das ist ja auch was, das ich liebe, weil man hat eigentlich, wenn ich sage, ich mache Spiele, hat man eigentlich fast mit jedem Menschen sofort den Zugang, oh ja, und wir spielen auch und so weiter. Hat man sofort einen Ansatz. Das ist auch das Schöne, wenn wir spielen, dann haben wir hier ein Regelwerk und wir sind alle gleich. Es ist völlig egal, welche Hautfarbe, welche Religion oder was sonst der Kuckuck, sondern wir sind wirklich alle gleich. Da wird überhaupt nicht diskutiert, ob ich 90 bin oder 9 bin. Das wird überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich in dieser Welt zusammen gleichberechtigt bin. Das ist schon auch schön.
Wenn wir nochmal in den Prozess zurückgehen, weil sich vielleicht auch viele fragen, wie lange dauert denn sowas? Mhm. Also gibt es da so einen Richtwert, wo Sie sagen würden, von der ersten Idee zu einem Spiel bis zur Box, die quasi zur Veröffentlichung vor Ihnen liegt. Wie lange dauert sowas denn?
Also die Durchlaufzeit ist ja unterschiedlich zu dem, wie viel Zeit investiert wird in die Entwicklung. Ich arbeite natürlich nicht nur an einem Spiel gleichzeitig. Mein Problem ist, ich habe den Fluch der Ideen. Mir gehen die Ideen nicht aus, sondern ich habe zu viele Ideen. Und es nützt ja nichts, lauter Schubladen. Und ich habe im Studio 100 Schubladen, wo immer eine Spielidee drin ist. Und mein Ziel ist nicht, die zu füllen, sondern sie zu leeren mit einem fertigen Spiel. Das heißt, ich arbeite an vielen Dingen gleichzeitig. Das ist aber auch gut so, weil man kann kein vernünftiger Mensch und auch kein verrückter Mensch wie ich kann an 100 Spielen gleichzeitig arbeiten. Sondern es sind 5, 6, 7, die man so parallel füttern kann. Weil die sind in verschiedenen Stadien. Eins ist mehr Analyse, das andere ist schon in der Testphase, wo nur noch Kleinigkeiten, Grafiken angepasst werden und das andere ist dann, wo es ein bisschen scheppert. Das ist schon ganz gut, aber das Wichtige ist, mehrere zu haben, weil dann bleibt man hängen an einem Spiel. Und das ist gar keine bewusste Entscheidung, sondern, na, das muss ich nochmal überarbeiten, dann spielen wir das. Ach, das war wirklich spannend, will ich heute nochmal wissen. Das heißt, es ist ein natürlicher Auslöseprozess, der Gefahr entgegenwirkt, sich in irgendetwas zu verlieben. Und dann kommt die Sunk-Cost-Fallacy, also ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt. Also jetzt habe ich schon so viel investiert, jetzt muss es auch funktionieren. Das ist sehr gefährlich. Das heißt, zunächst mal sind sehr viele parallele Sachen da. Und es kann durchaus auch sein, dass ein Spiel mal mehrere Monate liegt, nicht angefasst wird. Das ist auch gut, weil dann kriege ich nochmal einen neuen Blick drauf und sage, warum stecke ich jetzt mit dem? Habe ich jetzt eine Idee oder ist es wirklich in eine Ecke gerannt, wo es nicht weitergeht? Ist ja kein Problem. Also mir passiert es sehr häufig, dass ich sage, jetzt habe ich einen halben Tag investiert und jetzt stelle ich fest, es funktioniert nicht. Das ist kein Problem. Dann habe ich halt 4, 5 Stunden investiert. Hätte ich 4, 5 Stunden am Strand liegen können, aber ich mache lieber Spiele. Ja? Man weiß ja auch nicht, welche 4, 5 Stunden nun wohin führen. Ja? Schlimmer sind die Sachen, wenn man mal 50, 60, 70 Stunden investiert hat und dann merkt, dass es nicht funktioniert, dann muss man sich schon fragen, hätte ich es nicht früher sehen können? Manchmal kann man es, manchmal kann man es nicht. So, die Frage war aber, wie lange dauert es denn? Wenn ich dranbleibe, wenn ich Glück habe, dass es richtig schön entlang fließt und keine richtigen Stolperhürden gibt, dann kann ein kleineres Spiel in 3 bis 4 Monaten fertig sein. Normale Durchlaufzeit ist eher ein halbes Jahr und bei größeren Spielen eher ein Jahr. Und wenn es natürlich dann mal 3 Monate liegt, entsprechend länger. Das heißt, so realistisch auch bei Sachen, wo ich jetzt ein Briefing bekomme, ich lasse mich nicht auf unrealistische Zielgrößen ein, weil ein kreativer Prozess lässt sich nicht so terminieren. Das heißt, unrealistische Vorstellungen, wir brauchen jetzt in 3 Monaten dieses fertige große Spiel, geht nicht, kann ich nicht machen, führt nur zur Katastrophe, in der Regel zur Katastrophe. Man kann natürlich hoffen, aber nützt ja nichts. Das heißt, sich genügend Zeit geben, das fertig zu machen, ein Jahr ist eine ganz gute Perspektive. Wenn das Spiel fertig ist, machen wir ja dann einen schönen Prototypen. Der geht dann zum Verlag. Die Verlage schauen sich diese Prototypen an, spielen die, da sind ja auch sehr erfahrene Redakteure. Die gucken dann, die vergleichen und suchen eben die für ihr Programm was raus. Das heißt, in der Regel, wenn man Glück hat, dann nimmt es der erste Verlag gleich. Wenn man Pech hat, dann geht man hausieren ist ein falsches Wort, aber dann spricht man mit vielen Verlagen. Das ist ja auch okay. Ich meine, mich trifft es nicht, wenn die Spiele abgelehnt werden, weil ich habe so viele Spiele, nicht ein Verlag kann nicht alle nehmen, ja. Und man versucht halt das Richtige zu finden. Und wenn der Verlag es dann nimmt, dann ist es beim Verlag in der Regel auch nochmal ein Jahr, Da wird dann die endgültige Grafik gemacht, die Produktion gemacht, das Ganze vorbereitet, bis es dann fertig ist, zur Auslieferung kommt. Also das heißt, ein normaler Durchlaufprozess, wenn nichts hängen bleibt, ist 2 Jahre. 1 Jahr bei uns und 1 Jahr beim Verlag. Ja. Und es passiert dann schon mal, weil ich sagte, ja, manchmal lehnen es die Verlage ab. Ich habe 1, 2, 3 Spiele, die sind heute wirkliche Bestseller und Kultspiele, die wollte keiner haben. Und irgendwann mal habe ich dann jemanden nahezu gedrängt, probier's doch mal. Ja, und dann ist es plötzlich geflogen. Lost Cities ist eins von diesen Spielen, wo hinterher die Leute sagen, aber bring uns doch auch mal so ein Spiel wie Lost Cities. Dann sage ich, ich habe es euch ja gebracht, ihr wolltet es ja nicht. Ja. Aber es ist ja wieder genau die gleiche Sache, wie bei Lama auch. Ja. Also Lama ist direkt bei den Polen und dann bei Amigo gelandet, aber man konnte es ja nicht absehen. Ja. Da hatten wir jetzt Glück gehabt, dass es gleich beim ersten Mal geflogen ist. Hinterher ist man immer klüger. Die Marketingleute erzählen einem, warum man klüger war, aber sie können auch nicht die richtigen Spiele auswählen.
Wie sieht denn eigentlich so ein Alltag tatsächlich bei Ihnen aus? Also Sie stehen sehr früh auf, haben Sie schon gesagt. Aber wie fangen Sie denn da an? Haben Sie, ist das so ein Gefühl in der Früh, Sie sagen, oh, jetzt nehme ich mal das aus der Kiste raus sozusagen und arbeite an dem weiter? Und wie muss man sich das dann konkret vorstellen?
Also wenn ich Spiele entwickle, dann legt mich das voller Energie auf. Das heißt, am liebsten würde ich jeden Tag nur aufstehen und Spiele entwickeln. Die Realität ist anders. Wenn man es als One-Man-Show macht, dann hat es natürlich dann irgendwann mal seine Grenzen. Und mit 800 Spielen und einem weltweiten Netz von Verlagen bin ich dann halt irgendwann an die Grenze gestoßen. Das heißt, vor 20 Jahren habe ich dann meine erste Kollegin eingestellt. Mit der waren sie dann vielleicht nicht, sie waren mit unserem Licensing, da haben wir in Kontakt eingestellt. Wir sind ja dann durch den Brexit vor 8 Jahren hier nach Deutschland wieder zurückgekommen. Dame ist glücklicherweise mitgekommen. Ich habe dann, als wir hier eine neue Heimat hatten, noch jemanden eingestellt, der das Licensing macht. Jetzt habe ich jemanden, der noch Backoffice macht. Also es sind einfach sehr viele Aktivitäten da. Einmal, es macht wirklich Spaß, zu den Verlagen zu gehen und weltweit diese Spiele anzubieten. Nur das ist jetzt für meine Kollegin ein Fulltime-Job. Ja. Dann, wir unterschreiben im Jahr so ungefähr 100 Lizenzverträge. Das sind nicht ganz 100 neue Spiele, weil das sind dann natürlich auch Ausgaben im Ausland, also anderssprachige Ausgaben. Aber die müssen alle verhandelt, die müssen alle unterschrieben werden, die müssen alle nachvollzogen werden. Dann kommt für alle diese Spiele eine Lizenzabrechnung. Mal kommen 39 Euro, mal kommt deutlich mehr. Das ist halt so ein ausgewogenes Ding. Das heißt, ist ja klar, das ist jetzt eine Firma geworden, wo sehr viel Operatives und auch sehr viel Sales und Marketing da ist, das irgendwie abgedeckt werden muss. Und das habe ich auch abgedeckt, aber es ist halt trotzdem eine Firma, wo ich mich nicht ganz loslösen kann. Das ist immer sozusagen mein Ziel und ich habe auch meine Kolleginnen sind alles Kolleginnen, sind extrem kompetent, extrem selbstständig, fantastisch. Aber man kann sich halt trotzdem nicht ganz lösen. Also alle Abrechnungen, die kommen, will ich ankauen. Erstens, weil, ich habe ja gesagt, das sind alles bunte Vögel, viel Chaos, genau anschauen. Man lernt auch sehr viel, was wird jetzt ausverkauft, wo ist ein Spiel gut verkauft, wo ist ein Spiel schlecht verkauft. So, jetzt habe ich mit dem ausgeholt, was meine Herausforderung ist, nämlich zu versuchen, das halbwegs effizient abzudecken und in unserem Unternehmen und unserem Mini-Unternehmen gut zu strukturieren, sodass ich nicht Opfer meines Erfolges werde. Das soll jetzt nicht arrogant wirken, sondern dass ich den besten Beitrag, den ich leisten kann, ist Spiele zu erfinden. Ja. Und wenn ich mal Spiele den ganzen Tag erfinden darf, dann hält es mich nicht im Bett. Dann kann ich mich dann vor dem Wecker, ja, und dann nehme ich mir halt ein Spiel her und vielleicht wurde es am Vorabend getestet und baue es um. Vielleicht bin ich an etwas, was ein bisschen längerfristige Entwicklung ist und gehe da dran. Aber in der Regel ist es natürlich auch so ein getakteter Rhythmus, weil wir spielen 3-4 Mal die Woche und die müssen wieder gefüttert werden. Die kommen 4 Stunden daher. Man spielt nicht nur ein Spiel. Ich will es anpassen. Ich will ja nicht nur spielen und das Spielen des Willens, sondern ich will ja genau vorbereiten, was wir denn testen. Ja. Also das ist eine Herausforderung, sich voll Energie aufzuladen und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich sage, heute muss ich lauter operative Sachen machen und nichts gegen das Operative. Ich meine, ich habe meine Kolleginnen, die brennen dafür hinauszugehen, Spiele zu zeigen. Ja, mache ich auch gerne, aber ich bin natürlich im Hinterkopf mir klar, du machst nicht das, was du eigentlich machen solltest. Ja. Und dann kostet mich mehr Überwindung, ein bisschen mehr. Ja, mehr Energie daran zu gehen. Aber insofern ist es halt eine schöne Balance. Mal ist ein bisschen da mehr, ein bisschen da mehr. In der Zwischenzeit gönne ich mir einmal im Quartal 2 Wochen, das nenne ich ein Design Retreat. Da fahre ich hin, da bin ich schon nach Feldafing gefahren, hochinteressante Umgebung. Ich liebe Wien, dann fahre ich halt ab und zu nach Wien, sperre mich weg und arbeite wirklich von früh bis spät nur an Designs. Das hat den Vorteil, also großspurig zu sagen, ich will ja auch mal was Bahnbrechendes machen. Also, und man muss ja nach was streben, ja. Und sowas geht eben nicht zwischen mehreren Telefonaten, Vertragsverhandlungen und Interview und so weiter. Sondern das kann ich dann wirklich mal ein paar Tage lang mich da ganz hinein vertiefen, ungestört zu schauen, kann ich da irgendwas ganz Neues rauskitzeln. Das sind eigentlich meine Höhepunkte im Jahr.
Da haben Sie mir quasi schon eine Brücke gebaut zu meiner nächsten Frage. Wenn man so viele Spiele, auch so viele erfolgreiche Spiele entwickelt hat, wie es bei Ihnen der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, kommt ja auch so ein gewisser Ehrgeiz, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dass man sowas wie sein persönliches Meisterstück sozusagen irgendwann mal entwickeln möchte. Deshalb die Frage, wie würden Sie das denn überhaupt einordnen? Also was wäre denn so etwas, wie Sie es gerade genannt haben, Bahnbrechendes, so grundsätzlich? Ja. Was würde diesem Anspruch überhaupt gerecht werden? Und welche Kategorie wäre das sozusagen, wo Sie das irgendwo einordnen?
Also ich glaube, sich selber zu beweihräuchern, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, das ist mir ein paar Mal gelungen. Sie haben vorher den Herr der Ringe erwähnt. Als ich die Chance hatte, ein Herr der Ringe-Spiel zu machen und einige Herr der Ringe-Fans, das war in England, um mich herum hatte, war das eine große Chance. Und ich habe dann sehr schnell realisiert, okay, jetzt habe ich dieses gigantische Werk von Tolkien. Es gibt viele Fans. Das war auch zur Zeit, als der Film gerade rauskam, vor 20 Jahren ungefähr. Und die Fans, die das Buch gelesen haben, haben natürlich eine Erwartungshaltung. Die haben aber auch eine bestimmte Sichtweise. Wir sind die Gemeinschaft des Rings, wenn Sie Herr der Ringe kennen. Das heißt, wir machen uns auf den Weg, gegen das Böse den Ring zu zerstören. Diese Gemeinschaft des Rings, da tut der eine nicht dem anderen ein Messer in den Rücken ran und sagt, ich will jetzt den Ring haben. Das heißt, ich war eigentlich gezwungen, das ist immer das, was ich sage, Selbsterfinden, Herausforderung, war eigentlich gezwungen, ein kooperatives Spiel zu machen. Und das war, ich glaube, das ist so anerkannt, das erste ernsthafte kooperative Spiel aller Zeiten. Ich weiß noch, als die Jury zum Spiel des Jahres sich das angeschaut und sagte, da kamen die ersten Stimmen und sagten, na ja, das kann man einmal spielen. Das war dann noch nicht, kooperative Spielen waren noch nicht in. Heute ist es ein Trend. Ja, das kann man einmal spielen und dann wird es langweilig. Was ist denn das? Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wo ist denn dann das Ding? Natürlich habe ich das Böse ins Spielsystem eingebaut. Und da hat mir die Jury dann einen Sonderpreis für Literatur im Spiel gegeben. Ja, also ich glaube, das war schon ein Trend, der heute auch sehr stark ist, den ich deutlich mit beeinflusst habe. Das bin ich stolz. Es gab auch die Zeit, wo die Verlage sagten, abstrakte Spiele funktionieren nicht. Alles muss ein Thema haben. Ich habe trotzdem ein abstraktes Spiel gemacht. Einfach genial. Und das ist auch wirklich schön geflogen. Und es fliegt auch heute noch. Und über Einfach Genial von mir und Blockus von einem anderen Designer, die zwei waren ungefähr zur gleichen Zeit sehr erfolgreich. Und die haben dann so, das ist wieder das, hochschmeißen, oh, da ist was Erfolgreiches, dann machen wir mit. Plötzlich ging es da mit den abstrakten Spielen mehr los. Heute gibt es auch viele abstrakte Spiele. Die Klassiker, Schach, Mühle, Dame, sind ja alle abstrakt, ja. Und also Schach ist natürlich ein Kampf, ein Heeresspiel, aber im Grunde natürlich abstrakt. Und dann haben die Verlage verstanden, naja, wenn ich ein Thema drüber setze, das Thema ist vielleicht in 3 Jahren ausgelutscht. Nicht mehr interessant. Abstrakt ist zeitlos. Also da sind ein paar Sachen gelungen, die durchaus auch dastehen. Wir legen dieses Jahr neu, also wir machen einen Relaunch von Wer war's? Wer war's ist von den Verkaufszahlen unser erfolgreichstes Spiel mit Ravensburger, weil das Technologie hat. Dieses Spiel hat auch den deutschen Kinderspielpreis und das deutsche Kinderspiel des Jahres gewonnen. Und dieses Spiel schmeißt uns in eine Welt mit einer kleinen elektronischen Box. Wieder eine neue Herausforderung. Da ist jetzt eine Box da. Was mache ich denn mit der? Auch kooperativ. Die Erwachsenen suchen dieses magische Objekt, das das Kind gleich beschützt. reiten alle davon, weil es verschwunden ist. Die Katze steht da und sagt, die kann ja mit den Kindern reden, die Tiere. Sagt, ja, also, das kann nicht sein. Ich war den ganzen Nacht vor dem Schloss gelegen. Keiner ist raus. Das magische Ding muss noch hier sein. Wer ist noch übrig? Die Kinder. Also, wir müssen jetzt das Königreich retten. Der böse Zauberer reitet schon auf uns zu. Wir haben 6 Stunden Zeit, also nicht 6 Stunden real. Und wir gehen dann um und wollen mit den Tieren reden. Die wollen gefüttert werden. Dann sehen wir diesen Hinweis, bis wir den Täter bekommen. Da kriegt man richtig Herzklopfen. Und das war wieder eine neue Herausforderung. Und das ist natürlich über die Jahre, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ja, mit wer war es, bin ich aufgewachsen. Also es ist irgendwie ein sehr schönes, bekanntes Spiel geworden. Das legen wir jetzt neu auf. Und auf das bin ich auch stolz, dass es so lange sich so im Markt schön hält, dass wir sie jetzt neu auflegen. Wir machen jetzt noch ein paar Lernspiele daneben. Also ein ganz anderes, neues Thema, aber auch elektronisch. Und insofern habe ich schon ein paar Highlights, wo ich sage, ein paar Sachen sind ja doch geflogen, ja. Aber ich warte, bis das nächste wieder fliegt, ja. Und das ist ja der Anspruch. Ich meine, sie wollen ja nicht 0815 Spiele machen, ja. Sondern wie ich schon sagte, ja, ist ja ganz nett, aber wo steht's raus? Es gelingt nicht immer, aber das ist ja der Anspruch, den man an sich stellen muss, ja. Aber ein Haushalt, wenn Sie sagen, was ist es? Natürlich die Sachen, wo man ein Spiel nennt. Sie haben vorher Monopoly genannt. Haben wir auch ein elektronisches Spiel dafür gemacht, aber Monopoly ist natürlich nicht unseres. Es gibt so ein paar, wenn Sie fragen, nach was sind die bekanntesten Spiele, fallen den Leuten ja gleich 1, 2, 3 ein. So einen Haushaltsnamen zu machen, da kommen jetzt meine Spiele noch nicht ganz so ran. Ja? Aber das ist auch nicht so leicht, weil heute hat man natürlich viel mehr Konkurrenz. Hätte ich das vor 50 Jahren machen können, wäre es viel leichter gewesen. Haha.
Vielleicht zum Abschluss noch eine, ja, ich will nicht sagen ketzerische Frage, aber eine provokante Frage. Mhm. Wir reden ja heute ganz viel über künstliche Intelligenz und wir reden viel über die Einflussfaktoren von künstlicher Intelligenz auch auf kreative Arbeit. Ich könnte mich ja jetzt hinsetzen und ChatGPT nehmen und sagen, ich möchte ein Brettspiel entwickeln und einen ellenlangen Prompt schreiben, wahnsinnig viel Komplexität da reinpacken und dann würde mir ChatGPT wahrscheinlich irgendeine Art von Konzept für ein Spiel geben, was natürlich inspiriert von 5000 verschiedenen anderen Faktoren und Spielen, die schon da sind und Urheberrecht und so weiter. Brauchen wir so gesehen erstmal nicht drüber sprechen, ist ja klar. Aber sehen Sie da zum einen vielleicht eine Gefahr für Ihre Arbeit und zum anderen vielleicht sogar eine Chance für Ihre Arbeit, dass Sie vielleicht auch mit Unterstützung von KI in der Zukunft Dinge machen können, auf die Sie vielleicht erstmal gar nicht gekommen wären?
Also KI ist ja ein großes Thema und gerade jetzt in den Nachrichten sind ja diese Milliarden und Abermilliarden, die in KI investiert werden, weil es ist ja ein Weltthema. Einer meiner Lieblings, ich hole mal jetzt ein bisschen weiter aus, weil es ist auch ein ernstes Thema. Einer meiner Lieblingsfilme ist vom Cameron der Terminator. Was machen die bei Terminator? Die bauen sich Kampfmaschinen, die Menschen umbringen. Genau das Gleiche machen wir auch. Wir bauen jetzt autonome Roboter, die Kampfmaschinen sind und selber entscheiden, wen sie umbringen, uns Menschen. Das heißt, wir schaffen eine Maschinerie, die uns ausrottet. Natürlich nicht uns, sondern immer die Bösen auf der anderen Seite. Nur diese Gefahr, dass wir diese Singularität in Anführungszeichen bekommen und dass jegliche Technologie auf jeglichen Planeten an diese Stelle stößt und dann ausgerottet wird, die kann man nicht ganz von der Hand weisen. Also es ist ein ernstes Thema und wer dieses KI-Rennen gewinnt, darum geht's ja, ja, China, USA, wer immer da mitmischt, der kann natürlich, wenn die KI mal wirklich uns überlegen wird, weil viele Vorhersagen über uns können sie ja schon treffen, da wundert man sich ja, kann natürlich schon an der Weltordnung ganz ordentlich was ändern und wenn es uns aus der Hand gerät, die ganze Welt auf den Kopf stellen. Also das kann man auch nicht. Die EU stellt sich, ich wollte keine politische Antwort geben, die EU stellt sich hin und sagt, wir müssen es reglementieren. Man kann es nicht reglementieren. Die Chinesen machen es trotzdem und die anderen machen es trotzdem. Das heißt, man ist eigentlich gezwungen, in diesen Teufelskreis mit einzusteigen und es nimmt ein böses Ende, möglicherweise. So, das war das Ganze. Da kann ich jetzt wenig dazu beitragen. Das trifft uns alle. Es ist sehr interessant. So, was betrifft das jetzt konkret, wie Sie gefragt haben? Natürlich habe ich es mir angeschaut. Natürlich ist es so, dass ChatGPT und diese KIs ungeheuer schön babbeln können. Also die können schon Texte machen und können etwas tun. Ich verwende es nicht, Ich bin unlängst abgemahnt worden, weil ich einen Preis gewonnen habe, ein Bild drauf gemacht haben, wo auch Rubik drauf war. Und dann haben mich die Amerikaner, die Press Associate oder so, abgemahnt, weil ich dieses Foto verwendet habe. Ja. Haben sie ja ganz recht. Ich stehe ja zu Copyrights und allem. Das war halt in diesem Gewinnerfoto mit drin und da war das eine Collage und da war der auch drin. Ich habe es auf die Webseite gestellt, war stolz, dass ich da mit dabei bin. Haben sie mich abgemahnt. Warum haben sie mich abgemahnt? Weil die KI durchgegoogelt, gescrollt ist und geguckt hat, wer macht denn das? Ja. Also, warum verwende ich keine Texte professionell? Weil ich glaube, dass die in 10 Jahren daherkommen und gucken werden, wer hat denn unsere Texte verwendet? Und dann, nachdem sie ja, man muss es ja so sagen, die KI allen Leuten ihre Innovativität und so weiter klaut, wo sie es denn her von uns abgemacht haben, werden sie dann hinterher kommen und sagen, jetzt haben wir es dir gemacht und jetzt hast du uns Lizenzen. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Aber die KI kann sehr gut recherchieren. Das heißt, natürlich verwende ich die KI, wenn ich jetzt über ein Lizenzprodukt was mache und sage, gib mir mal eine Zusammenfassung. Also ist ja, brauche ich nicht zusammen zu googeln, sondern googeln ist ja auch schon wieder ein Ausdruck. Brauche ich nicht zu machen, sondern kriege ich das schön geliefert. Aber das ist eher nur Ressource und nicht Endprodukt. Grafiken kenne ich mich nicht so aus, aber macht das Ding natürlich auch wahnsinnig gut. Das heißt, wenn ich heute Texter wäre oder wenn ich Grafiker wäre, hätte ich wirklich große Bedenken. Glücklicherweise habe ich mal versucht, mit diesem Ding mal auszuprobieren, er soll mal ein Würfelspiel machen. Das war genau zu den Schrödinger Katzen und sagt, jetzt machen wir nur ein Würfelspiel und so weiter. Ich habe bald gemerkt, dass das Ding komplett irr ist und nicht versteht, was es faselt. Also es faselt, ja, dann ist es dann verdeckt unter dem, dann gucke ich rein. Also es ist keinerlei Verständnis da. Das heißt, noch mache ich mir keine Sorgen. Aber das Ding wird natürlich und wird und wird und wird. Das heißt, ob das Ding genialere Spiele macht in 10 oder 20 Jahren, als wir es Menschen können, weiß ich nicht. Weil, sondern die Maschine kann natürlich vieles rauskitzeln. Die kann die ganze Psychologie anschauen, die kann auf jeden Einzelnen eingehen. Ich mache mir nur 10 Likes, dann weiß der schon, nicht der, das Viech, weiß dann schon, was ich mag und stellt sich genau auf mich ein. Die Werbung macht sie heute schon. Das heißt, es ist nicht nur das beste Spiel zu machen, sondern es macht dann für jeden Einzelnen genau das Spiel, das den Menschen süchtig macht. Und dann sind wir nämlich wirklich an dieser Stelle, wo wir dem Dings vielleicht verfallen, weil das kann das natürlich viel besser als wir. Also, das sind durchaus Gefahren für uns als Autoren auch. Nicht so sehr als Spieleautoren, das heißt, wir sind Gott sei Dank nicht die Vorbetroffenen, da werden andere das ausbaden müssen und gucken, was passiert. Aber es ist ein Riesenthema für die Menschheit. Da kann ich jetzt, also ich hatte eingangs in unser Vorgespräch gesagt, Leute, die auf einem Gebiet professionell sind, spielen sich dann auf und wollen zu allen sozusagen ihre Klugheit geben. Ich habe keine Klugheit zur KI. Das heißt, es ist alles, was ich sagen kann, aber an der KI kommt man nicht vorbei.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir so ein bisschen in Ihre Welt eintauchen konnten. Und bin ganz gespannt, was dann irgendwann mal aus diesen Retreats, die Sie da machen, herausputzelt und wünsche Ihnen dafür auf jeden Fall ganz viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich über Ihr Interesse. Ich hoffe, dass alle Zuhörer, Zuschauer jetzt sich motiviert fühlen, von wem auch immer, ein Spiel herauszunehmen und das Spiel zu probieren. Spielen es mit Freunden, weil dann lernt man andere Spiele kennen, weil dieses Schneeballeffekt zu sagen, okay, jetzt habe ich da was kennengelernt, ist viel besser, als irgendwo blind zu suchen, was könnte das nächste Spiel sein. Ausprobieren mit Freunden. Spaß haben. Viel Spaß dabei. Danke.
Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.